Check. Ja. Okay. Ja, richtig. Wir sind heute in Amos, nach wie vor. Heute bringen wir es zu Ende. Heute machen wir den Sack zu. Genau. Wo waren wir denn hier? Ah ja. Sind wir dabei? Wir sind in Amos 7. So viel kann ich verraten. Ja. Und das sind jetzt noch 3 Kapitel, aber die machen wir heute im sausen Schritt, machen wir die heute fertig. Ja, ich sage dazu auf jeden Fall nochmal was. Ich wollte sowieso im Vorfeld noch was kurz erzählen. Ich habe mich heute total darauf gefreut, weil ich irgendwie so gerade den ganz letzten Teil von dem Buch total erbauen finde. Und dann war es halt total schwer. Von daher bin ich umso gespannter, was Gott jetzt macht, weil ich irgendwie so, ich weiß nicht, sonst war ich immer so voll inspiriert und heute, da kam nicht so viel. Aber ich denke, das war trotzdem voll cool und Gott wird das schon machen. Ja, was Amos gemacht hat und wer der gute Mann war. Der Amos, das war... Als kurze Vorrede nochmal, vor allen Dingen für die, die jetzt vorher nicht da waren. Der Amos, das war einfach gesagt ein total simpler Typ. Das war ein Hirte, das lesen wir dann sogar nochmal. Das war ein Hirte und ein Feigen- oder Maulbeerbaumzüchter. Und der wurde halt berufen und der hat voll die Prophetien bekommen. Also der hat halt so prophetische Worte gesprochen. Und das in einer Zeit, wo es so dem Volk Israel, was in zwei Königreiche geteilt war, wo es dem total gut ging und es denen eigentlich an nichts fehlte und sie halt sich total von Gott entfernt haben und total hochmütig und habgierig wurden und ja, und also das Volk hat sich versündigt und das war das, was wir jetzt vorher gelesen hatten. Es kam durch den Amos so eine Gerichtsandrohung, dass Gott halt gesagt hat, hey, ich habe euch den Weg aufgezeigt und ihr habt euch voll davon entfernt und deswegen wird Gericht über euch kommen. Und er hat ganz spezifisch gesagt, was da passieren wird und weshalb. Und er hat gezeigt, es gab immer wieder eine Chance zur Umkehr. Er hat so viele Möglichkeiten gegeben, umzukehren und irgendwie so das Ganze einzusehen und zu erkennen, hey, wir sind hier voll auf dem Holzweg. Und das Letzte, womit wir jetzt aufgehört haben hier in Kapitel 6, war, dass das Volk halt wirklich so total hochmütig war und davon gar nichts wissen wollte und sich das Leben halt einfach, das hat das genossen, es hat sich in den Palästen geschlemmt und alles und sich allen möglichen Zeug hingegeben und wollte davon nichts wissen. Und was wir jetzt lesen werden in den letzten 3 Kapiteln, sind so verschiedene Visionen. Es sind genau 5, die Amos bekommen hat und die so symbolhaft sind für das, was halt dann passieren wird, was dann eintreten wird im Volk Israel. Und zum Schluss wird es dann noch um diesen Wiederaufbau gehen. Also das, was kommt, nachdem das Gerichtsurteil verstreckt wurde. Und aber wir machen erstmal von Anfang an. Genau. Wir lesen jetzt einfach mal Kapitel 7, Vers 1. Achso, Moment. Bevor wir jetzt hier loslesen, das brauche ich nochmal. So. Vers 1. Dies ließ Gott, der Herr, mich schauen. Also hier haben wir die erste Vision. Siehe, er bildete Heuschrecken, als das Spätgras zu wachsen begann. Und siehe, es war das Spätgras nach der Heuernte des Königs. Und es geschah, als sie nun das Grün des Landes abgefressen hatten, da sprach ich, Herr, vergib doch, wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Da reute es den Herrn. Es soll nicht geschehen, sprach der Herr. Was wir sehen in dieser ersten Vision sind so die Heuschrecken, die über das Land kommen sollen. Und mit den Heuschrecken hatten wir ja vorher eigentlich schon mal zu tun, wo Stefan jetzt gerade, bevor er dann die OP hatte, wo wir da durchgegangen sind durch 2. Mose, ne, wo es denn um den Auszug ging, was so als, ich weiß nicht, wie viele Plage das war, vielleicht war das nicht sogar die erste, ziemlich am Anfang auf jeden Fall, also eine wesentliche Plage, und da hat Stefan das nochmal so schön anschaulich beschrieben, ne, diese riesigen Schwärme, und wer da mal so Dokus gesehen hat oder so, wo irgendwie so diese Heuschreckenschwärme über so ein Land ziehen, da bleibt ja wirklich nichts übrig. Und hier in dem Fall ist es so, dass wohl scheinbar das Beste für den König war und für die, ne, die obersten 10.000, sage ich mal so. Und das, was übrig geblieben ist, das war das Volk für das Volk zum Ernähren. Ne? Dieses Spätgras, das war das, was nach dieser ersten Ernte übrig geblieben ist. Und das haben die Heuschrecken hier in dieser Vision weggefressen. Also das, was als Lebensgrundlage schon diente, wurde dann aufgefressen. Also es ging dahin, dass das Volk Hunger leiden würde. Und genau, und ich weiß es nie, vielleicht würden auch viele daran sterben. Ich weiß nicht, wie weit sie dann noch andere Sachen hatten, aber auf jeden Fall war das ein hartes Gericht, wenn auf einmal eine der wichtigsten Existenzgrundlagen einfach weg war. Und was ich hier sehr bezeichnend finde und ganz spannend ist, das, was Amos hier macht. Was tut er? Der geht in Fürbitte. Das ist das, was wir vorher auch schon mal gesehen haben, wo er so Klage angestimmt hat über das Volk. Er geht hier in Fürbitte. Und wir kennen das eigentlich, wir haben das vorher schon mal gesehen, zum Beispiel auch aus Mose. Wenn wir da mal kurz hinschlagen, das war, um das genau zu sagen, im 1. Mose 18 finden wir das. Wenn wir mal kurz in 1. Mose 18 gehen, ich verspreche, heute springen wir nicht so viel hin und her. Das ist das einzige Mal. Das sehen wir das. 1. Mose 18, Vers 22. Da geht es darum, um diese beiden Städte, Sodom und Gomorra, die ja heute noch so für den Verfall stehen und für diesen Abfall von Gott. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom, aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt, willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Das sei ferner von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen. Dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei fern von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Der Herr sprach, gut, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es 5 weniger als 50 Gerechte darin. Willst du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach, wenn ich darin 45 finde, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr weiter fort, mit ihm zu reden, und sprach, vielleicht finden sich 40 darin. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Und Abraham sprach, möge es meinem Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede. Vielleicht finden sich 30 darin. Er aber sprach, wenn ich 30 darin finde, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich 20 darin. Er antwortete, ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach, ach, zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch dieses Mal rede. Vielleicht finden sich 10 darin. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Ja, Punkt. Das brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr. Also, ja, der hat hier knallhart verhandelt. Und Amos macht es ja ähnlich. Jetzt nicht so krass, wie das jetzt hier in Mose war, ne? Dass er so Schritt für Schritt hier so in immer passenderen Deal aushandelt. Nee, aber er sagt, hey, pass auf, überdenk das doch nochmal. Und am Ende bleibt halt überhaupt nichts übrig. Und das ist echt knallhart. Das Volk ist ein kleines Volk. Ne? Das, wie soll Jakob bestehen? Also dieses Jakob nochmal, das hatten wir vorher auch schon mal, das ist symbolhaft für dieses Nordreich. Also das sind so 2 der größten Stämme, kamen von Jakob ab. Das mal der Stamm Manasse und Ephraim, die beiden Söhne waren das von ihm. Und ja, wie sollen die bestehen? Das ist doch, die sind doch so wenige. Und ich möchte es einfach nochmal hervorheben. Mir ist das nochmal so wichtig geworden. Ich hatte das letzte Mal schon mal, aber trotzdem. Hey, wisse, dass dein Wort in Gottes Ohren Gewicht hat und dass Gott sich auch beeinflussen lässt. Und dass deswegen es, wie ich es letztes Mal schon so gesagt habe, so wichtig ist, dass wir in Fürbitte für andere treten. Und dass da viel Macht dahinter steckt und dass wir total Segen bringen können. Wir sehen das hier, Gott lässt sich umstimmen und wendet hier ein Stück von seinem Gericht ab. Genauso wie das dann auch, wie das auch jetzt in Mose gewesen ist. Und ja, deswegen, deine Stimme hat Gewicht in Gottes Ohren. Ja, und naja, und ja, ich denke einfach, wir sollen dann nicht zu gering von uns denken. Ich denke, was wir jetzt in dem ganzen Buch gesehen haben, wir sollen nicht stolz sein und überheblich, das ist ganz klar. Aber ich denke, wir sollen auch nie zu gering von uns denken. Ach, wer bin ich denn? Und ich bin so klein. Und ich, Gott hat dich gewollt und hat dich hierher gesetzt. Und er hat dich gemacht und seinem Ebenbild geschaffen, wie wir es hier in seinem Wort finden. Und dein Wunsch ist ihm wichtig. Nimm das ernst. Und deswegen, ja, Gott wird dich ernst nehmen und wird auf deinen Klagen oder deine Fürbitte hören. Deswegen, ja, es ist eine große Chance, und wenn man für andere eintreten kann vor Gott. wenn wir jetzt weiterlesen, Vers 4, dies ließ mich Gott, der Herr, schauen, die zweite Vision. Siehe Gott, der Herr rief das Feuer herbei zum Gericht. Das fraß ein großes Loch und hatte schon das Erbteil ergriffen. Da sprach ich, Herr, Herr, lass doch ab, wie soll Jakob bestehen, er ist ja so klein. Da reute den Herrn auch das, es soll nicht geschehen, sprach Gott der Herr. Also ich habe jetzt hier gelesen, ich hätte das hier wahrscheinlich nicht rausbekommen, aber das wohl dieses Feuer nicht als Feuer direkt gemeint ist, sondern das steht für eine Dürre, also eine große Dürre, die kommen soll. Und dass im Zuge der Dürre eben ganz viel austrocknet. Und ja, auch hier ist eine weitere wichtige Existenzgrundlage bedroht. Die Leute haben nichts mehr zu trinken, denen Wasser fehlt. Und auch hier das Gleiche, was wir gerade gesehen haben. Ja, Gott lässt sich da umstimmen, aber sagt, hey, überleg dir das nochmal, dieses kleine Volk, und willst du das wirklich? Vers 7. Dies ließ er mich schauen. Version 3. Siehe, der Herr stand auf einer senkrechten Mauer und hatte ein Senkblei in der Hand. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Amos? Ich sprach, ein Senkblei. Da sprach der Herr, siehe, ich lege ein Senkblei an, mitten in meinem Volk Israel, und ich werde künftig nicht mehr verschonend an ihm vorübergehen. Sondern die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zertrümmert werden, und gegen das Haus Jerobeams will ich mit dem Schwert aufstehen. Also das Senkblei, ne, das ist so ein Lot. Und mit so einem Lot kann man ja beispielsweise abmessen, ob jetzt so eine Mauer halt gerade hochgezogen ist oder so. Also das ist quasi hier in dem Moment so ein Symbol dafür, dass er sein Volk prüfen wird, inwieweit es jetzt ja, vielleicht seinen geraden Weg gegangen ist oder inwieweit es da links und rechts von abgekommen ist. Deswegen hier dieser Vergleich mit diesem Senkblei, mit diesem Lot. Und wir müssen uns das auch mal wieder fragen in unserem Leben, ob wir den guten Weg gehen oder ob wir links und rechts mal ein bisschen abweichen, weil das vielleicht interessant ist und das vielleicht gar nicht in Gottes Sinne ist. Nie, dass Gott uns dann sofort verwirft, aber ja, wie schon gesagt, Gott hat einen guten Weg für uns. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass wir uns immer wieder hinterfragen, auch in unserem ganz normalen Alltag, und uns die Frage stellen, ob wir denn ja, auf diesem Weg sind oder ob wir links und rechts mal ein bisschen und ja, immer mehr von seinem Weg auch abkommen. Ja. Und ansonsten, was wir jetzt hier noch sehen im Vers 9, ist dann eben das, was überall schon das ganze Buch hinweg kam, ne, dass dann die Assyrer kommen werden und dass einfach die Heiligtümer, die ganzen Götzenbilder, alles das, was Gott so ein Abscheu war, dass das zerstört werden wird. Und dass ein Großteil von dem Volk eben verschleppt werden wird von diesem Königreich unter Jerobeam. Und irgendwie fand ich das nochmal so bezeichnend, auch vom Hintergrund von diesem letzten Teil vom sechsten Kapitel, dass den ihr eigener Hochmut und der Größenwahn so zum Verhängnis geworden ist. Wenn wir uns erinnern, da waren diese zwei Gebiete oder diese zwei Städte, die sie erobert hatten und sich so dafür gefeiert haben. Diese eine Stadt Lodabar, was so viel hieß wie nichts. Im Endeffekt war es nichts, weil einige Zeit später war das ganze Reich Israel, das ganze Nordreich Israel erobert. Es war nichts wert. Und dieser ganze Größenwahn, alles das, wo sie sich dafür gelobt haben, das war, mit einem Mal war das weg und war nichts mehr wert. Ja, wir lesen mal Vers 10. Da sandte Amasia, der Priester von Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, Amos hat eine Verschwörung gegen dich angezettelt, mitten im Haus Israel. Das Land kann all seine Worte nicht ertragen, denn Amos hat gesagt, Jerobeam wird durch Schwert sterben und Israel wird gewisslich aus seinem Land gefangen weggeführt werden. Und Amasia sprach zu Amos, du Seher, geh, fliehe in das Land Juda und iss dort dein Brot und weissage dort. In Bethel aber sollst du nicht mehr weissagen, denn es ist ein königliches Heiligtum und eine königliche Residenz. Also wir sehen ja, jetzt wird's eng. Wir hatten da vorher schon drüber gesprochen. Am Anfang haben sie ihm sicherlich noch frohen Mutes zugehört. Dann wurde die Stimmung ein bisschen anders. Und jetzt geht es so weit, dass es heißt, verschwinde, hau ab. Wir wollen dich ja nicht mehr haben, sonst gibt es Konsequenzen. Und das sind die Situationen, wo sich der Glaube bewährt, wo sich der Glaube zeigt. Und ich finde es ganz toll, wie wir gleich sehen werden, wie Amos reagiert. Und ich denke, solche Situationen kennen wir auch in unserem Leben. Vielleicht nicht in der Dimension, aber ich denke, hier zeigt sich echt, wie sattelfest wir sind. Dann in dem Moment, wo Bedrängnis kommt, wo hinterfragt wird, wo Anfechtung ist und wo man sich einfach mal bekennen muss und wo man die Wahl hat, zu sagen, okay, ich stehe jetzt einfach mal nie dazu, ich traue mich nie oder ich will nicht oder er weiß, wie das in den Ohren ankommt, oder zu sagen, nee, das ist das, was ich glaube, das ist das, was in der Bibel steht, und dazu stehe ich und das verkünde ich. Und ich denke, das sind die Situationen, wo es drauf ankommt. Ja, irgendwo zu erzählen, in einer großen Gemeinde, wie schön es ist, mit Gott zu gehen, das ist nicht schwer. Aber dort das zu bekennen, wo rundherum eben alle Leute das vielleicht anders sehen, und ja, wo Bedrückung ist, dort ist es sicherlich eine ganz andere Sache. Auch wenn wir diese Todesangst oder das, was andere irgendwo erleben müssen, was sicherlich auch, ich weiß nicht, ob das jetzt Amasja so gefühlt hat in dem Moment, ob er da um sein Leben gefürchtet hat, aber ich denke, das war schon eine sehr bedrohliche Situation. Ich bin dankbar, dass wir das nie erleben müssen hier, aber trotzdem, wie gesagt, ich denke, ihr kennt alle diese Situation so im Alltag. Und ja, bleibt da dran an der Wahrheit, halt da fest. Gott hat uns Segen dafür versprochen. Und dafür wollen wir gern einfach, ja, das bekennen. Ja, wir lesen mal, wie er reagiert hat. Vers 14. Amos aber antwortete und sprach zu Amasja: Ich bin kein Prophet und kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirt bin ich und züchte Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich von den Schafen weggenommen, und der Herr hat zu mir gesagt: Geh, weissage meinem Volk Israel. Für mich ist Amos ein absoluter Glaubensheld. Es gibt ja so diesen Vers in der Bibel, wo so diese Glaubenshelden aufgeführt sind, ne? David und Abraham und die wirklich so Meilensteine waren, die so wirklich ganz, ganz treu mit Gott gegangen sind. Und Amos ist für mich so einer. Ja, der ist bedrängt, der erlebt sicherlich Not und trotzdem gibt es hier kein Zögern. Er sagt ganz klar: Hey, das ist mir vollkommen egal, ich habe einen ganz klaren Auftrag, ich habe ein ganz klares Wort, ich habe einen ganz klaren Befehl, und dazu stehe ich. Und deswegen, hey, ich bin ein ganz, ganz einfacher Typ, aber ich habe einen Ruf erhalten. Ich habe von Gott einen Auftrag bekommen, den führe ich aus, da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Und ja, ich habe mich so gefragt, oh Mann, wie würde ich in der Situation reagieren? Das ist sicherlich eine schwierige Frage, weil man kann das so schlecht beurteilen. Aber ich wünsche mir, dass wir alle so kleine Amose wären, die so in den Situationen eben nie in den Schwanz einziehen und kneifen, sondern sagen können: Nee, ich habe eine Wahrheit und eine Überzeugung, und dafür trete ich gerne ein. Egal, was das für Konsequenzen für mich jetzt in der Situation hat. Vers 16. Und nun höre das Wort des Herrn. Du sprichst: Weissage nicht gegen Israel und lass dich nicht aus gegen das Haus Isaak. Darum so spricht der Herr. Und das ist ein ganz schöner Knaller. Deine Frau wird in der Stadt Hurerei treiben, und deine Söhne und Töchter werden durchs Schwert fallen, und dein Land wird man mit der Messschnur verteilen. Du aber sollst in einem unreinen Land sterben, und Israel wird gewisslich aus seinem Land gefangen und weggeführt werden. Das ist kein Prophet, niemand, der groß irgendwo eine Prophetenausbildung oder irgendwas genossen hat. Das ist ein einfacher Hirte, ein einfacher, ganz stinknormaler Typ, der sonst seine Schafe hütet und seine Früchte vom Baum pflückt. Aber ich finde, hier sieht man so schön, wie Gott absolut befähigt. Vielleicht war der nicht mal ein großer Redner. Ich glaube, die Hirten, die waren mit Sicherheit, sind sie heute in manchen Ländern sicherlich auch immer noch, ich kenne das von Rumänien beispielsweise, sehr verrufen und nie besonders gebildet. Und vielleicht war er auch nie besonders gebildet. Ich glaube, zumindest als Hirte dazumal wird man nie den besten Bildungsstand haben. Aber so wie er hier redet und auftritt, ich denke nie, dass es jetzt so das Reden eines Hirten ist, eines Normalen. Das ist echt, dass Gott ihn voll benutzt und wirkt. Und Gott befähigt, wenn er berufen hat. Das ist das, was wir damals in Gideon hatten. Und hier sehen wir das wieder. Und deswegen, hey, hör mehr auf Gott als auf die Menschen. Sondern vertrau da. Gott wird da, wird da große Dinge tun. Das dürfen wir ruhig erwarten. Im Kapitel 8, Vers 1. Dies ließ Gott, der Herr, mich schauen. Die vierte Vision. Siehe, da war ein Korb mit reifen Obst. Und er sprach: Was siehst du, Amos? Ich antwortete: Einen Korb mit reifem Obst. Da sprach der Herr zu mir, die Zeit ist reif geworden für mein Volk Israel. Ich werde künftig nicht mehr verschonend an ihm vorübergehen. Ne, also, er sagt das hier schon selber, Israel ist reif fürs Gericht. Wir hatten das vorher gesehen, ums dritte Mal und ums vierte Mal, also das Maß ist nicht nur voll, das Maß ist übergelaufen. Und dafür steht hier dieser Fruchtkorb. Das ist reif, und jetzt ist die Zeit des Gerichts. An jenem Tag werden ihre Tempellieder zu Geheul werden, spricht Gott der Herr. Man wird überall viele Leichname hinwerfen. Still. Hört dies, die ihr dem Armen nachstellt und die Wehrlosen im Land vernichten wollt, die ihr sagt, wann endlich ist der Neumond vorüber, damit wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn anbieten, damit wir das Ephamaß verkleinern und das Schekelgewicht erhöhen und die Waage zum Betrug fälschen können, dass wir die Bedürftigen um Geld und den Armen für ein paar Schuhe kriegen und Spreu als Korn verkaufen können. Die Leute sind hier nur auf Profit aus. Also das, was hier so beschrieben ist, all diese Beispiele zeigen so diese Profitgier, dieses Kommerzdenken. Das ist keine Erfindung der Neuzeit. Das ist nichts, was wir jetzt das erste Mal so in der Menschheitsgeschichte erleben. Das immer mehr kommerziell, alles muss sich vermehren, ich muss immer mehr Reichtümer, immer mehr Besitz anhäufen. Das gab es auch damals schon. Den Leuten Spreu ins Korn mischen, also den ganzen Mist, damit mehr Gewicht rauskommt, aber es ist, also das Zeug einfach strecken oder die Gewichte verändern, zu ihrem Vorteil, sodass sie mehr Gewinn rausschlagen können. Und ich sehe absolut die Macht des Geldes. Das ist das, was im ersten und zweiten Kapitel hier nochmal so deutlich wurde und hier wieder. Hey, pass auf dein Herz, dass du dein Herz nicht an Besitz verlierst, an Geld verlierst. Das geht echt schnell. Und eine andere Sache, die mir so bewusst geworden ist, ich habe mich nochmal so gefragt, okay, wo fängt Betrug an? Ich werde sicherlich nicht irgendjemanden übers Ohr hauen in dem Sinne, ich bin kein Kaufmann oder irgendwas, dass ich irgendjemanden da betrügen müsste. Aber es sind so banale Sachen im Alltag. Versicherung ist so ein schönes Beispiel. Ist irgendwas passiert, ist was zu Bruch gegangen und man hat Mist gebaut. Man kann das jetzt so darstellen, wie es war, in der Gewissheit, dass man wahrscheinlich von der Versicherung nichts bekommen wird, weil man ganz klar einfach eine Dummheit begangen hat. Oder man kann das anders darstellen und ein bisschen umschreiben und dann bekommt man vielleicht Geld von der Versicherung. Ich habe solche Fälle zumindest selber schon erlebt. Und das sind so diese kleinen und großen Gewissensbisse, wo man sich sagt, naja, die haben eh genug Geld, ne? Die können ruhig mal was abgeben. Ich bezahle ja auch in die Versicherung ein. Ja, da geht der Betrug los. Und ich bin noch auf viel banalere Dinge in meinem Leben gekommen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kenne das, dass man hat irgendwas übelst Krasses erlebt und das will man erzählen und dann bauscht man diese Geschichte übelst auf. Dann macht man, nicht unbedingt jetzt aus einer Mücke einen Elefant, aber vielleicht aus einer Antilope einen Elefanten. Also man macht so einen riesen Story draus, um da ganz toll zu glänzen und gut darzustellen. Und ich musste mich da auch schon oft bremsen, habe mich da immer wieder dabei erwischt, wo man jetzt sagen würde, okay, ja, ist das jetzt Betrug? Das ist sicherlich eins der Dinge, die jetzt so nicht in der Bibel drin stehen. Aber ich habe für mich gemerkt, hey, da fängt Betrug schon an, wenn ich andere Leute täusche, um mich besonders gut darstellen zu lassen. Ja, also Betrug, andere Leute zu meinen Gunsten täuschen. Oder auch so schnellfertiges Bejahen. Man hört gar nicht richtig zu und gibt so sein... Na, ist egal, das lassen wir. Nee, das... Also auf jeden Fall, ihr kennt solche Beispiele, denke ich. Und ich erwische mich da immer wieder. Und deswegen, das ist nichts, was, glaube ich, so fern von uns liegt, dass man sagen müsste, das betrifft uns nie. Und wir können Menschen täuschen, ja, aber vor Gott hat das keinen Bestand. Gott deckt das hier gnadenlos auf. Vers 7. Der Herr aber hat geschworen bei sich, dem Ruhm Jakobs, niemals werde ich irgendeine ihrer Taten vergessen. Sollte das Land deswegen nicht erbeben und jeder trauen, der darin wohnt, da wird das ganze Land emporsteigen wie der Nil. Es wird aufgewogen und sich wieder senken wie der Strom Ägyptens. Also mit diesem Strom Ägyptens, ja, wie wenn das Wasser steigt und dieser gute Schlamm da überall hinkommt, dieser fruchtbare Schlamm, so wird das Gerichtsurteil Gottes aufsteigen und überall was hinterlassen, was aber in dem Fall eben nicht so gut ist. Also das ist auch so ein Symbol für das Gericht, was da kommt, dass das Land überzieht, flächendeckend. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht Gott der Herr, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Dann werde ich eure Feste in Trauer verwandeln und alle eure Lieder in Klagegesang und ich werde um alle Lenden Sacktuch und auf alle Häupter eine Glatze bringen. Das sah bestimmt lustig aus. Man wird trauern wie um den Eingeborenen und das Ende wird sein wie ein bitterer Tag. Also Sonnenfinsternis soll da passieren. Und das kann man auch nachverfolgen. Ich habe da nochmal nachgeguckt. Im Jahr 720 wird da datiert, gab es da eine Sonnenfinsternis. ja, 763 vor Christus gab es eine Sonnenfinsternis, also das ist dann so eingetreten und das ist hier sozusagen vorausgesagt, dass diese Sonnenfinsternis passieren wird und ja, ganz viel Leid über das Volk kommen wird. Und mir wurde da in diesem Vers nochmal so bewusst, dass ich so gedacht habe, hey, manchmal braucht es, glaube ich, echt so eine Katastrophe oder irgendwas, was so die Leute wachrüttelt, weil sonst kommt man ja nie aus seiner Bequemlichkeitszone heraus. Und dass man wirklich so zur Besinnung kommt. Ich fand, dass man das zum Beispiel total praktisch sehen konnte, als damals, was ich halt selber erlebt habe, diese Flut war 2002. Das war was, was relativ viele Leute zumindest in unserer Region betroffen hat. Und auf einmal war irgendwie so alles das, was sonst so vorherrschte, so eine große Anonymität. Ich glaube, das sagt man uns Deutschen auch oft nach. Ne? Jeder macht so sein Ding und ziemlich kaltherzig, zumindest habe ich das von Leuten aus dem Ausland oft gehört. Auf einmal war da Hilfe da, Solidarität von Leuten, die sich überhaupt nicht kannten. Man hat sich unter die Arme gegriffen, man hat irgendwo mit angepackt, wo man gar keinen Bezug zu hatte, wo sonst keiner drauf kommen würde. Und da sind Beziehungen daraus entstanden. Ich fand das immer zum Beispiel interessant, so Reportagen zu sehen über die Zeit und was sich dann auch getan hat in der Zeit danach, wo dann Leute gesagt haben, hey, wir haben jetzt Freunde irgendwo in Hessen, die sind hierher gekommen, haben mitgeholfen, wir kannten die nie. Also da ist total was passiert und das wäre nie passiert, wenn nie sowas eingesetzt hätte. Und also manchmal braucht es das, um einfach ein Umdenken zu bringen, solche Katastrophen. Und deswegen, ich glaube, wir neigen oft dazu, dass wir sowas überhaupt nie annehmen wollen, wenn so Trauer und Schmerz und irgendwas, was eben uns nicht so gefällt, in unser Leben kommt. Weil das ist gerade nicht so dolle und das fühlt sich beschissen an und das ist eine schwierige Zeit, durch die man dann geht. Aber ich glaube, wir müssen das echt lernen anzunehmen, auch solche Zeiten. Und wie wir es vorher auch gesehen haben, ich denke, das ist auch so ein absoluter Aufruf von Gott, auch wenn das, wie ich schon gesagt habe, nie immer unbedingt von ihm geschickt ist, das glaube ich wirklich nicht, aber so ein Aufruf von ihm, hey, nach ihm zu suchen und ihn zu entdecken wieder und umzukehren, diese Zeit zur Besinnung echt zu nutzen und zu wissen, hey, wir haben doch nie alles in der Hand und ja, wir schaffen es nie alleine. Und interessant ist doch immer wieder zu sehen, was dann auch die ganzen Kirchen und so von Zulauf zu haben und die ganzen Gemeinden und alle fragen nach Gott. Verschiedene Fragen kommen dann wieder auf. Aber es ist schon interessant zu sehen und mir zeigt das einfach nur, dass das irgendwie in jedem von uns so echt reingelegt ist. So dieses, diese Grundannahme, da gibt es irgendwas und irgendwie sehnt man sich doch nach so einer Beziehung zu Gott. Und ja, was hatte ich denn hier? Achso, fraglich fand ich auch in diesem Moment, wenn sie das so hören, hey, wie werden die reagiert haben, als sie das gehört haben? Das, was dann alles über das Volk kommen wird, dieses ganze Leid, war das vielleicht wie bei Noah, so habe ich mir es zumindest vorgestellt. So, ja, was baust denn du ein Schiff? Es hat seit Jahren nicht mehr geregnet, das ist so lächerlich und dann in der Größenordnung. Haben sie ihn da ausgelacht, weil sie gesagt haben, was willst du, uns geht total gut. Was soll denn hier was kommen? Wir sind sogar ein siegreiches Volk oder ein siegreiches Reich. Wir haben ein starkes Militär, wir haben erst hier große Eroberungen gehabt. Also was soll uns eigentlich passieren? Was willst du überhaupt? Und ich glaube, in unserem Leben geht es oft so, dass man irgendwie an diese Punkte kommt, wo eben alle irgendwie das ausreden und man dann anfängt, sich selbst zu fragen, Mensch, okay, was glaube ich denn eigentlich oder was renne ich denn hier daher? Ohne jetzt vielleicht unseren Glauben an und für sich zu hinterfragen, aber so in kleinen Dingen, Zusagen und Verheißungen, die wir bekommen haben oder irgendwas für uns ganz persönlich. Ja, wir dürfen Masse nie mit Wahrheit verwechseln. Also nur weil viele Leute irgendwas denken, heißt das nie, dass es wahr ist. Mir zeigt, dass das Leute sich irren können, aber wir neigen, glaube ich, schnell dazu, der Masse Recht zu geben, weil es denen halt alle so. Und das heißt eben nie Wahrheit, sondern, ja, unsere Wahrheit steht da drinne. Vers 11. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden. Nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten und das Wort des Herrn zu suchen. Und wird es doch nicht finden. An jenem Tag werden die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst verschmachten. Sie, die jetzt bei der Schuld Samarias schwören und sagen, so wahr dein Gott lebt dann und so wahr der Kult von Beersheba lebt. Ja, sie werden fallen und nicht wieder auferstehen. Also, hier zeigt sich einfach, was wir wirklich brauchen. Ja? Diese Sehnsucht nach Gott. Und das kommt den Leuten eben dann, wenn sie ganz unten sind, weil dann nichts anderes bleibt. Und dann merkt man wieder, oh Mann, ja, brauchen doch ein bisschen mehr als nur unser unseren Wohlstand. Und ich sehe hier ganz klar, und ich denke, man erlebt das auch mal wieder, dass gerade hier in dem Moment auch für das Volk Israel dann das Schlimmste ist eigentlich nicht diese Strafe, die da kommt, sondern das Schlimmste ist diese Abwesenheit von Gott. Das Schlimmste ist, dass sie zu ihm schreien, aber da kommt nichts zurück. Das ist das, was wir auch sehen, als Jesus am Kreuz hängt, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Schlimmste in dem Moment ist diese Verlassenheit von Gott. Und ich glaube, dass es eben oft so ist oder allgemein im Gericht, das sehen wir auch, dass wenn Gericht kommt, dass Gott dann das Gericht ist, aber Gott dann gerade wie nie erreichbar ist, das Telefon ist aufgelegt. Sie schreien nach Gott und er hat gesagt, nee, jetzt ist Gericht, ihr hattet die Chance, jetzt bin ich weg, ich komme wieder, ich habe euch nie verlassen, aber jetzt ist Gericht und wenn ich Gericht vollstrecke, dann kann ich nie gleichzeitig trösten oder irgendwas, dann ist Gericht da. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, war Gott auch nie da, obwohl er ihn am meisten gebraucht hätte. Da war Gericht, da war die Sünde der Welt lag auf ihm. Da konnte Gott nie da sein. Da war Sünde, da musste Gott weichen. Und hat den Platz gemacht und gesagt, nee, ich kann jetzt nie hier sein und ich werde jetzt nie hier sein. Aber das Schöne ist zu sehen, dass Gott wiederkommt und sagt, hey, ich habe euch nie gänzlich verlassen. Und ja, mir bekräftigt das nochmal, vielleicht hätte ich das später sagen sollen, ne? Hier sehen wir das nochmal, diese Grundsehnsucht nach Gott. Ich finde, es ist hier nochmal so klar und deutlich gemacht, dass an dem Punkt, wo sie ganz unten sind, dass das dann eben rauskommt. Und das sollten wir uns, finde ich, auch immer wieder merken und vor Augen führen. Gerade wenn wir Leuten von Gott erzählen, die so ein hoffnungsloser Fall sind oder so ein kalter Stein. Ich kenne solche Leute, die, wo man denkt, ja gut, denen kannst du viel erzählen, da wird nichts passieren. Ja, die haben so eine Abneigung dagegen, die wollen damit überhaupt nichts zu tun haben. Zu wissen, hey, da ist eine Grundsehnsucht in jeden reingelegt. Und es liegt nie in unserer Hand und an uns, irgendwie zu wissen, was Gott da gerade machen will und wie Gott gerade diesen Stein da bricht. Die Anlage ist da. Wir lesen mal weiter. Kapitel 9, Vers 1. Ich sah den Herrn am Altar stehen und er sprach, schlage an den Säulenknauf, dass die Schwellen beben und zerschmettere sie auf dem Haupt von ihnen allen. Ihren Rest aber will ich mit dem Schwert umbringen, dass kein Flüchtling von ihnen flieht und kein Entkommener sich retten kann. Wenn sie auch bis ins Totenreich eindrängen, so würden sie doch meine Hand von dort holen, und wenn sie zum Himmel emporsteigen, so würde ich sie von dort hinunterstoßen. Wenn sie sich aber auf dem Gipfel des Karmel versteckten, so würde ich sie dort aufspüren und ergreifen, und wollten sie sich auf dem Meeresgrund vor meinen Augen verbergen, so würde ich dort der Schlange gebieten, sie zu beißen. Und wenn sie vor ihren Feinden her in die Gefangenschaft ziehen würden, so wollte ich doch von dort dem Schwert gebieten, sie umzubringen. So will ich meine Augen auf sie richten zum Bösen und nicht zum Guten. Diese Orte hier, diese Altäre, die hier zerstört werden, ne, nur zum Verständnis, sind logischerweise keine Altäre von Gott, das sind diese Plätze, wo die Götzen angebetet und verehrt wurden. Und ich finde es so schön, hier nochmal zu sehen, das ist das gleiche Beispiel wie in Jona. Du kannst dich vor Gott nicht verstecken. Du kannst wegrennen, aber du kannst dich nicht verstecken. Und mir ist es noch nie so gegangen, dass ich so direkt vor Gott weggerannt bin. Aber dann musste ich an ein viel banaleres Beispiel denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man irgendwas hat, was ihm echt so auf der Seele drückt und man will das vor Gott bringen und man redet aber nicht so richtig Tacheles, nicht so ganze Wahrheit. Ich kenne das in meinem Leben. Da versteckt man, hält man irgendwie sowas zurück, weil die Worte, die man eigentlich bräuchte, um das zu beschreiben, ah nee, das kann ich nicht sagen vor Gott und so. Und das ist irgendwie, ja, da stelle ich mich ja bloß oder ich weiß nicht, was ich dann denke. Das soll er lieber nie wissen oder so. Wie albern ist das denn? Also ich meine, Gott weiß doch wirklich alles. Und Gott will alles hören, selbst wenn er das weiß. Und deswegen die Ermutigung, du kannst dich eh nie vor Gott verstecken. Von daher leg einfach alles offen und sag es, wie es ist. Und mach da keine Faxen, das ist Alberei und das ist albern. Vers 5, denn der Herrscher, der Herr der Herrscher ist es, der das Land anrührt und es vergeht und es trauern alle, die darin wohnen. Und das ganze Land hebt sich empor wie der Nil und sinkt wieder zurück wie der Strom Ägyptens. Er ist es, der seine Stufen im Himmel gebaut und sein Gewölbe über der Erde gegründet hat, der den Meereswassern ruft und sie ausgießt über dem Erdboden. Herr ist sein Name. Seid ihr Kinder Israels für mich nicht wie die Kinder der Kuschiten? Spricht der Herr. Habe ich nicht Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt und die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kir? Hier musste ich ein bisschen gucken, was damit gemeint ist, weil ich habe das nicht erst ganz verstanden. Ich dachte, hey, warum ist es der Gott Israel? Er führt doch nicht irgendwo die Philister aus ihrem Land. Er führt doch kein anderes Volk an. Und ja, ich bin dann doch eigentlich fündig geworden. Also was hier gemeint ist, ist natürlich nicht, dass er sie als ihr Herrscher angeführt hat, sondern die Philister, die sind ausgerottet worden auf dieser Insel Kaftor. Ne? Und die Aramäer, die sind verschleppt worden, das ist hier gemeint. Also wenn das Gericht über die kommt, warum sollte nicht das Gericht auch über euch kommen, Israel? Warum seid ihr so stolz zu glauben, dass wenn ich die anderen Völker richte, oder warum seid ihr so hochmütig zu glauben, dass wenn ich die anderen Völker richte, ich euch nicht richten werde? Das ist, was ihr sagt. Vers 8. Siehe, die Augen Gottes, des Herrn, sind auf das sündige Königreich gerichtet, dass ich es vom Erdboden vertilge. Aber ich will das Haus Jakob nicht ganz und gar vertilgen, spricht der Herr. Denn siehe, ich lasse das Haus Israel durch alle Heidenvölker sichten, wie Getreide mit einem Sieb gesichtet wird, und es soll nicht ein Körnlein auf die Erde fallen. Durch Schwert sollen alle Sünder meines Volkes sterben, die sagen, kein Unglück wird uns erreichen noch überfallen. Ja, so sieht man nochmal diesen Hochmut. Und das war für mich nochmal so die Bestätigung von dem, was ich so vorher in den Raum gestellt hatte, dass die gerichtet wirklich werden sollen, die, die gottlos sind. Und dass es ja wohl in dem Volk welche gab, die das ernst genommen haben, die den Aufruf zur Umkehr verstanden haben und die umgekehrt sind oder die sich eben nie von Gott abgewandt haben. Und dass die zurückbleiben, dass die dieser Überrest sind, diesen Überrest bilden, der in Israel zurückbleibt. Und die Basis sind für das Neue, was dann geschaffen wird, als das Volk auch dann zurückkommt, beziehungsweise dass sich das dann wieder mehrt und wo Gott einfach das Volk Israel wieder aufrichtet, die zerstörten Städte wieder aufbaut. Und und das ist dann, sie werden den Segen erleben. Also das sind die Segnungen am eigenen Leib erfahren werden. Und jetzt, finde ich, kommt eigentlich so, das ist der schönste Teil von dem ganzen Buch. Es sind nur 5 Verse. Und trotzdem, finde ich, macht das fast alles wieder wett von dem, was vorher gekommen ist. Lesen wir es einfach mal. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit, sodass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da der Pflüger den Schnitter und den Traubenkelterer den Seemann ablösen wird. Dann werden die Berge von Most triefen und alle Hügel überfließen. Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden, und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen, und ich werde sie einpflanzen in ihr Land, und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. Es wird also eine Zeit des Überflusses geben, wenn dieses Gericht vorbei ist. Es wird ihnen so gut gehen, der Pflüger wird den Schnitter ablösen. Also die kommen gar nicht mehr hinterher mit Nachsehen. So viel wird geerntet werden. Es wird alles im Überfluss geben. Sie werden eine Zeit der Blüte erleben. Das ist das, was ich letztens auch sagte. Ne? Auf jede Zeit, wo alles toll ist, so eine Blütezeit folgt eine Betrübnis. Und danach kommt eine neue Blütezeit. Und so ist es auch hier. Und brauche ich nochmal den Zettel. Ich fand das hier so schön. Das war irgendwie, wenn man das so liest, das ist, sind fast ganze 9 Kapitel voller Gericht und voller, schon voller Leid. Also das ist schon heftig, was da kommt. Und dann diese paar Verse, das wirkt irgendwie so, das Happy End, wie von so einem Märchen. Da ist saftige Wiesen, Sonnenschein, Blumenduft, heiteres Lachen, Wasserrauschen, Schmetterlinge. Das Land, das atmet auf. Also es wirkt wie so dann, und sie lebt noch lange und glücklich. Das Ende von so einem schönen Film, von mir aus, von so einer, aber von irgendwie so einem tollen Film, ne? Nur, dass es halt wahr ist. Und dass es nie ein Märchen ist, was irgendwie sich jemand ausgedacht hat, sondern das wahr ist. Und wie ich es gerade gesagt habe, all das gibt mir echt so eine Genugtuung und so eine Zufriedenheit und Ruhe über das, was da vorher kommt. Ja, dass all das, der Schrecken vergehen wird und Gott wieder neu aufrichtet und neu aufbaut. Und ich finde, es ist so ein schönes Bild dafür, wie so die Vergebung funktioniert und wie wir auch vergeben sollen. Das, was vergangen ist, wir nicht nachtragen sollen, sondern neu anfangen sollen. Und ja, Neuanfang machen. Vergebung heißt, das, was gewesen ist, auf sich beruhen lassen. Auch Vergebung heißt viel, wir haben da mal ein Referat drüber gemacht, aber ja, auch einen Neuanfang machen. Die Akte ist geschlossen und das Thema ist abgehakt. Ich halte dir nicht immer wieder das vor, was du mal da gemacht hast und da gemacht hast und da gemacht hast. Nee, das ist abgehakt und wir fangen wieder von vorne an und das vorher, das ist gestrichen. Und ja, ich bin total froh, jetzt wo ich im Praktikum bin, erlebe ich das, dass es nicht wie in unserem deutschen Justizsystem ist, was ich ohne Zweifel ganz gut finde soweit, aber wo es eine Akte gibt, wo dann die Bewährungsstrafen drin stehen und wo man dann sagt, okay, man macht jetzt die Akte wieder auf. Und dann guckt man ins Zentralregister und das ist alles passiert und das wird mit zur Last gelegt und mit angerechnet im neuen Verfahren. Da ist es nicht so, dass das abgehakt ist. Das wäre auch, glaube ich, nie wirklich sinnvoll, wenn man dann immer wieder von Null anfängt und die Sachen, die da vorher gewesen sind, nicht berücksichtigt sind. Nee, aber so sollen wir vergeben und so soll, sieht Gottes Vergebung aus, dass das durchgestrichen ist und dann geht's neu weiter. Und ja, als Fazit von dem ganzen Buch irgendwie, wenn ich so zurückblicke, sind mir wirklich so diese zwei Sachen wichtig geworden. Ja? Gott richtet und Gott lässt da nichts unter den Tisch fallen. Gott ist da wirklich ziemlich akkurat und schreibt wirklich alles auf. Sowohl von uns, die wir errettet sind, aber auch von allen anderen. Gott ist da wirklich genau und merkt sich das und da fällt nichts unter den Tisch, wenn wir Mist bauen. Und wir haben die Chance zur Umkehr und Gott zeigt uns das ganz offen, dass wir das brauchen. Und ich denke, gerade wenn wir in unsere jetzige Zeit gucken, wir haben so eine Blütezeit, aber das Maß ist halt einfach noch nicht voll. Aber das, was über dem überwiegt, und damit finde ich es so gut, dass dieses Buch so damit endet und diese Zuversicht einfach hinterlässt, ja, Gottes Gnade steht trotzdem über allen. Wir haben immer wieder gesehen, die Chance zur Umkehr. Wir haben gesehen, dass Gott das, was zerbrochen war, wieder neu aufbaut und richtet, neu aufrichtet. Und das ist eine Freude, die ich mir und die wir uns aus diesem Buch mitnehmen sollten. Ja, das Gnade überwiegt vor Gericht. Und dass das Gericht das letzte Mittel ist, aber danach und auch immer währenddessen es noch eine Zeit zur Umkehr und zur Gnade gibt. Mach mal den Arm was zu. Vater, ich danke dir, dass wir einfach das nochmal so deutlich sehen durften in dem Ende von jetzt von dem Buch, dass bei allem, was kommt und bei all dem, was einfach so, ja, ein Ding ist, die uns trennt, dass echt die Gnade uns nie weggenommen werden kann und dass diese Chance zur Umkehr immer da ist und dass du immer eine Tür offen lässt, ja, dass wir uns nie ans Abseits spielen können, wo es keinen Weg mehr zurück gibt, ja, dass du, solange du lebst, einfach uns diese Chance gibst, zu dir umzukehren. Und ich bitte dich einfach, dass wir sensibel werden in unserem Leben, dass wir echt einfach nach deinem Weg streben und uns nach dir ausrichten, ja, und dass wir da sensibel sind, wenn wir vom Weg abkommen, Herr, dass wir immer wieder neu danach fragen und dass du uns echt die Augen öffnest, wo Dinge in unserem Leben schieflaufen und dass wir einfach bereit sind zur Buße. Und ja, ich danke dir einfach für das, was du getan hast für uns, dass du einfach einen Weg zurück gemacht hast, Herr, dort, wo kein Zurück mehr gab, wo eine Trennung war, wo eine große Lücke war, Herr, dass du dort einen Weg geschaffen hast, dass wir wieder Gemeinschaft haben können und dass wir umkehren dürfen. Und so danke ich dir einfach, dass wir das echt mitnehmen dürfen aus diesem Buch, diese Freude darüber, Herr, dass du Auswege schaffst aus auch verzwickten Situationen und dass ja deine Gnade echt das Größte ist. Und ich danke dir einfach für dieses Geschenk. Amen.
Vielleicht können wir uns auch einfach nochmal so ein bisschen Zeit zum Gebet nehmen.